Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten.
Herzlich willkommen zur Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ITWM. Auch heute sitzen hier wieder vor mir die beiden bloggenden Statistiker Sascha Feeth und Jochen Fiedler.
Hallo.
Hallo zusammen.
Hallo.
Ihr müsst jetzt eigentlich so eine Art Akte X-Melodie laufen, würde ich mal sagen, um das Thema einzuleiten. Wir wollen uns nämlich heute mit Parapsychologie beschäftigen. Jochen, umreiß mal kurz, was das Wort überhaupt hier soll.
Ja, Parapsychologie bedeutet formal die Beschäftigung mit Dingen, die über das normale Wachbewusstsein hinausgehen. Also die Leute untersuchen so Dinge wie Telepathie, wie das Leben im Jenseits, wie Dinge wie Präkognition. Also kann ich Dinge aus der Zukunft vorfühlen oder kann ich es merken, wenn mich irgendjemand beobachtet, auch wenn ich den selber in diesem Moment nicht sehe. Also so Dinge, die man manchmal meint, im Alltag zu erleben, die versucht diese Wissenschaft in Anführungsstrichen zu untersuchen.
Also all das, wo die, ich sag jetzt mal, die klassischen Wissenschaften anscheinend nicht mehr weiter wissen. Aber bevor jetzt alle laut rufen, hallo, das ist hier ein Mathe- und Statistik-Podcast, was soll das hier? Und wir erstmal erklären, warum wir uns damit beschäftigen, nochmal zu dem Titel. Also unser Titel heißt heute, Statistik beweist, Parapsychologie ist kein, in Klammer Humbug, beziehungsweise Untertitel, schafft Wissenschaft wirklich Wissen? Ja, das ist der Titel mit Untertitel ja schon ziemlich provokant, skeptisch, verwirrend. Glaubt ihr denn beide wirklich daran, dass Wissenschaft eventuell gar kein Wissen schaffen könnte? Beziehungsweise glaubt ihr an Parapsychologie?
kurze Antwort, nein, weder noch. Also ich glaube nicht an Parapsychologie und ich glaube auch nicht, dass Wissenschaft kein Wissen schafft. Aber es gibt da, wie gesagt, dieses dicke, dicke Aber und mit dem würden wir uns heute ganz gerne näher beschäftigen. Und das führt uns relativ direkt in die Untiefen der wissenschaftlichen Veröffentlichungspraxis, in die Untiefen von empirischen Methoden und ganz grundlegende Problematiken beim Auswerten und Interpretieren von Studien. Und der Beitrag heute ist sehr stark angelehnt an, wie ich finde, einen sehr genialen Blogpost vom Slate Star Codex, der heißt The Control Group is out of control. Und das bedeutet also, die Kontrollgruppe ist außer
Rand und Band oder so.
Außer Rand und Band, genauso irgendwas in der Art. Und das ist tatsächlich in sehr Metasinne zu verstehen. Das heißt, die Idee von dem Blogposter war, okay, wir schauen einfach mal, was passiert, wenn wir die wissenschaftlichen Methoden, die etabliert sind, gerade in den etablierten Wissenschaften, wenn wir die jetzt mal nehmen und dann anwenden in einer Gruppe, wo wir nichts wissen, also wo wir denken, da gibt es einfach nichts. Das heißt, das ist so wie eine Art Placebo. Und das ist die Parapsychologie. Das heißt, da gehen alle davon aus, da gibt es keine Effekte. Das heißt, wenn da Studien herauskommen, die mit den etablierten wissenschaftlichen Methoden arbeiten, dann sollte da eigentlich kein Effekt zu sehen sein. Dann sollten die einfach nichts bringen. Und das hat er sich angeguckt und dann gab es dann so ein paar kleinere Probleme oder interessante Effekte, sag ich mal.
Den Blogpost können wir natürlich gerne auch wieder in die Shownotes stellen.
Jochen hat es jetzt gerade angesprochen, die harten Wissenschaften, nenne ich es jetzt mal, die argumentieren ja gerne mit Studien oder mit solchen empirischen Erhebungen. Und die Parapsychologie, die scheint ja eben manchmal auch einen Preis zu gewinnen. Und Jochen hat jetzt gerade gesagt, naja, als harter Wissenschaftler glaubt man ja daran, dass das nicht passieren dürfte. Jetzt so ein Parapsychologe, Psychologin, die beginnt die Studie natürlich in der Annahme, dass sie etwas beweisen können. Und stellenweise schaffen die Studien das auch. Also es gibt Studien, die nach gewissen Standards, da gehen wir näher drauf ein, nachher durchgeführt worden und die beweisen solche Effekte und stellenweise sogar ziemlich absurd. Also, dass man einer Ratte, indem man ihr bestimmte Sätze sagt, klüger machen kann. Und wenn ich persönlich jetzt von so einer Studie höre, dann hoffe ich natürlich, dass man da einen Fehler findet. Und auf so ein paar systematische Fehler wollen wir heute eingehen, werden insbesondere drei Gründe anführen, warum so eine Studie erfolgreich sein kann, obwohl tatsächlich überhaupt nichts dahinter steckt. Und natürlich muss man diese Stränge dann nicht nur in der Parapsychologie anwenden oder in der Homöopathie, wo bis heute der Nachweis auch noch aussteht, sondern auch in den Wissenschaften.
Gut, dann fangen wir doch mal grundlegend an. Was ist denn überhaupt eine empirische Studie? Und wann kann man sie wissenschaftlich als gut bezeichnen? Also wie hängt das dann damit zusammen, dass die Erkenntnisse veröffentlicht werden?
Okay, da müssen wir ein bisschen entzerren. Also zunächst mal eine empirische Studie. Also Empirie bedeutet, dass ich Häufigkeiten von irgendwelchen Beobachtungen zähle, auswerte, vergleiche und dann Schlüsse daraus ziehe. Insbesondere benutze ich jetzt also nicht irgendeine Methode, irgendeine analytische Methode des Nachdenkens oder ich argumentiere nicht oder ich wende kein Mikroskop an, salopp gesagt, sondern ja, ich zähle Häufigkeiten. Also einfaches Beispiel, ich möchte wissen, ob in den Städten anteilig mehr Raucher und Raucherinnen wohnen als auf dem Land. So, und dann ist es relativ simpel. Ich sage jetzt, okay, wann bezeichne ich jemand als Raucher oder Raucherin? Also ich muss irgendeine Grenze festlegen an Zigaretten pro Tag, pro Woche. Dann definiere ich noch, was ist denn Stadt, was ist Land? Ja, und jetzt fange ich einfach an, Leute zu befragen. Rauchen sie, ja oder nein?
Repräsentativ zu befragen, richtig?
Richtig, genau. Also guter Punkt. Wir hatten ja erst vor kurzem bei den Wahlumfragen über Repräsentativität gesprochen. Das muss man machen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man das Ergebnis hochrechnen. Man fragt ja nicht die gesamte Bundesrepublik. Man fragt ein paar hundert oder ein paar tausend. Darüber müssen wir noch reden, über den Stichprobenumfang. Und dann versucht man eben, das hochzurechnen auf eine große Grundgesamtheit und hat dann eine Aussage am Ende. Also Rauchen hängt davon ab, wo man wohnt, ja oder nein.
Genau, und ob diese Studien dann wirklich gut sind, also ob die Ergebnisse dann auch wirklich gut oder haltbar sind, das ist mitunter gar nicht so einfach zu formalisieren, weil man sich erstmal überlegen muss, was will man denn überhaupt an Outcome haben? Also wenn ich zum Beispiel auch noch, kann man auch sich überlegen, was passiert, wenn ich zwei Medikamente miteinander vergleichen möchte, dann möchte ich ja zum Beispiel, dass Medikament 1 besser ist als Medikament 2. Und dann schaue ich mir nur an, wie verhalten sich die Menschen, die Medikament 1 erhalten haben oder wie Vergleich zu den Menschen, die Medikament 2 erhalten haben. Dann muss ich das irgendwie quantifizieren, diese Unterschiede, und dann muss ich die messen. Und da gibt es dann so ein paar Key Facts oder so ein paar Randgrößen, die man möglichst gut machen muss. Also was immer eine gute Sache ist, ist eben die Repräsentativität zu erhalten. Dafür braucht man meist relativ große Stichproben, gut repräsentativ ausgewählte Stichproben. Ich brauche ein wichtiger Faktor ist immer, dass meine Studien prinzipiell wiederholbar sind. Das heißt nicht nur, dass ich sie wiederholen kann, sondern dass auch andere sie wiederholen können. Und ganz idealerweise sind dann noch darüber Meta-Analysen oder irgendwelche systematischen Reviews. Das heißt, da gibt es viele Effekte, die da oder viele, viele Randbedingungen, die damit mit dranhängen müssen.
Insbesondere, wenn man jetzt schon auf diesen Review-Prozess zielt, ist es so, dass man Versuche, die man in den Wissenschaften macht, am besten vorregistriert. Dass man also ankündigt, ich habe jetzt vor, eine Studie zur Wirksamkeit des Medikamentes XYZ zu machen. Ich habe mir dabei vorgenommen, folgende Stichprobengröße zu erheben und ich werde mit folgender Signifikanz arbeiten. Also man sagt vorher, was man vorhat, damit man eben später nicht auf die Idee kommt, nach einem gewissen Stichprobenumfang aufzuhören, wenn jetzt sich einmal plötzlich das Ergebnis eingestellt hat. Also ich könnte jetzt ja sozusagen, wenn ich einen gezinkten Würfel habe und würfel den selten genug, dann merkt's keiner. Wenn ich dann also zu früh aufhöre, dann, wie gesagt, merkt's keiner. Und es ist auch so, dass man diese Vorregistrierung auch schon allein deshalb macht, dass man den sogenannten Veröffentlichungsbias nicht hat. Denn man oder die Wissenschaften, egal ob jetzt Parapsychologie oder die anderen, tendieren dazu, negative Resultate nicht zu veröffentlichen. Ja, und auch dazu dient eben diese Vorregistrierung. Ja, dann muss man aber auch noch auf andere Sachen aufpassen, also auf zum Beispiel sowas wie Randomisierung, Doppelblindstudien, also auf den Versuchsleitereffekt gehen wir noch ein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Düngemittel vergleiche, dann darf ich natürlich jetzt nicht das eine Düngemittel auf ein Feld ausbringen, was eine wesentlich bessere Bodenqualität und mehr Sonneneinstrahlung hat. Das wäre dann ein sogenannter Blockeffekt, sondern ich muss dann irgendwie die Feldabschnitte zufällig zuweisen. Also da gibt es einen ganzen Katalog von Dingen, auf die man in der Qualitätssicherung achten muss.
Hört sich nach einem sehr, sehr komplexen Feld an.
Das ist es auch. Also man darf das als Nicht-Wissenschaftler nicht unterschätzen, wie viel Aufwand da in die Qualitätssicherung reinfließen muss und auch reinfließt. Aber die grundlegende Idee, die ist nicht schwer zu verstehen. Wenn wir jetzt mal zurückgehen zu diesem Raucherbeispiel. Ich frage jetzt mal nur 5 Leute in der Stadt und 5 Leute auf dem Dorf. Dann kann alles Mögliche rauskommen. Also im Dorf stelle ich mich vor die Bäckerei und frage die Leute. Da kommt vielleicht ein repräsentativer Mix aus der Bäckerei raus. Okay? Wenn ich jetzt aber in der Stadt durch die Stadt spaziere, um 5 Leute zu fragen, und jetzt steht irgendwo in der Fußgängerzone eine Gruppe von 5 Leuten, dann ist das vielleicht eine Gruppe, die gemeinsam Mittagspause macht, um zu rauchen. So, wenn ich die jetzt frage, dann habe ich 5 von 5 Leuten, die rauchen. Das ist übrigens gar nicht so absurd. Es gab schon Effekte, wo man in der Stadt Leute befragt hat, hat aus Faulheit, dass man keine Treppen steigen muss, immer unten geklingelt in den Wohnhäusern, wo die Hausmeisterwohnungen waren. Ja, also solche Effekte passieren tatsächlich. Und da haben wir jetzt auch schon den ersten Grund, warum so eine Studie zufälligerweise positiv ausgehen kann, obwohl nichts dahinter steckt, dass ich zu wenig Leute befragt habe oder aus Versehen nicht repräsentativ befragt habe. Also zufällige, ungewollte Effekte, die sich da ganz negativ auswirken. Und ja, Punkt. Also der erste Grund, warum das schiefgehen kann.
Okay, aber auch da gibt es ja die Möglichkeit, einfach gewisse formale Vorgaben zu machen. Also Stichproben müssen so und so groß sein, die Versuche müssen vorgeregistriert sein, wiederholt worden sein. Damit sollte man ja dann auf der sicheren Seite sein.
Ja, damit ist man auf der sicheren Seite, aber auch da muss man aufpassen, denn wenn man sich anguckt, wo Hypothesentests herkommen, dann hat man von Anfang an davor gewarnt, als die erfunden worden sind, die als strengen Nachweis zu verwenden. Die Idee von Hypothesentests oder von diesen empirischen Studien war immer nur, lasst uns mit der Datenbrille mal angucken, ob da was dahinter stecken könnte. Und ja, man braucht Qualitätssicherung. Und wenn jetzt so ein Hypothesentest oder so eine empirische Studie erfolgreich war, dann würde man als Statistiker sagen, da lohnt es sich jetzt genauer hinzugucken. Bitte jetzt analytisch-wissenschaftlich hinschauen, aber nicht aufgrund des Studienergebnisses bei aller Qualitätssicherung schon postulieren, dass es den Effekt wirklich gibt.
Und da gibt es leider auch noch andere Effekte. Also das wird häufig verwechselt, was Sascha eben gerade angesprochen hat. Das heißt, es gibt einige Studien, die dann irgendeinen Effekt beobachten und dann schon sehr stark postulieren, dass er in eine gewisse Richtung geht. Beziehungsweise es gibt auch genau das umgekehrte Phänomen, dass Menschen denken, okay, da ist irgendwas gefunden worden, dann ist das jetzt so. Dann ist das jetzt ein Effekt, der jetzt relevant ist oder der jetzt wirklich da ist. Und da gibt es allerlei mögliche Probleme noch mit diesen Dingen. Und gerade bei der Veröffentlichungspraxis muss man sich halt auch immer überlegen, dass diese Gewissenhaftigkeit, die man eigentlich bräuchte, dass die jetzt auch nicht immer so in dem Maße da ist, wie man sie gerne hätte. Also ich meine, Forscher sind ja auch nur Menschen, die haben auch verschiedene Interessen und Forscher leben auch davon zu publizieren. Und wenn Forscher nicht publizieren, dann haben sie auch irgendwann ein gewisses Problem. Das heißt, da haben wir auch ein sehr, sehr starkes Interesse, dass Menschen eben Studien herausbringen, egal ob da jetzt wirklich ein Effekt oder beziehungsweise nicht egal, ob da jetzt wirklich ein Effekt ist oder nicht, aber es beeinflusst ihre Entscheidung und es bewusst oder unbewusst. Also Forscher können das jetzt bewusst machen oder unbewusst. Und bewusst wäre dann natürlich schon Täuschung. Das ist dann schon Betrug. Das ist auch leider schon oft genug vorgekommen, wo dann Daten eben manipuliert wurden und Auswertungen eben ein bisschen getunt wurden. Aber es gibt auch diesen unbewussten Effekt, dass man dann eben sehr wohlwollend auf seine Daten hier draufschaut, dann vielleicht nicht alles mitnimmt, bestimmte Dinge ausklammert, weil man sagt, ach, das ist jetzt auch eigentlich gar nicht so relevant. Und gerade diese Bewertung von, das ist jetzt auch eigentlich gar nicht so relevant, das kann sehr, sehr stark eben in den eigenen Vorstellungen und den eigenen Interessen eben davon eben verzerrt werden.
Ja, lasst uns doch da nochmal zurück zur Parapsychologie kommen. Fallen euch denn da Beispiele ein, die ihr kennt, die genau das beschreiben?
Da gibt es viele schöne Studien. Also eine Studie ist mir persönlich auch besonders aufgefallen und das war eine aus den 90ern, wo dann sich mal 2 Leute zusammengetan haben, die aus unterschiedlichen Glaubensrichtungen kommen, möchte ich sagen. Also da hat ein Richard Weissmann sich zusammengetan mit einer Marilyn Schlitz und die Marilyn Schlitz war eben jemand, der an die Parapsychologie geglaubt hat und der Richard Weissmann, der hält das alles für Humbug. So, die beiden haben sich jetzt mal hingesetzt und haben gesagt, okay, wie können wir das denn Problem jetzt auflösen? Also wir würden ganz gerne unseren Glaubenskonflikt, würden wir jetzt gerne mal empirisch versuchen aufzulösen. Das heißt, wir setzen uns jetzt zusammen hin, wir designen eine Studie, die prinzipiell parapsychologische Effekte eben messen können sollte und wir einigen uns über alle Randbedingungen, dann führen wir die Studie durch, werten die jeweils aus und gucken dann, ob wir beide dasselbe gemessen haben. Das heißt, was das konkrete Ziel war eben, dass sie sich eben Menschen oder dass sie halt versucht haben herauszufinden, ob Menschen fühlen können, wenn sie beobachtet werden. also unbewusst beobachtet werden. Nicht, dass dann einer wirklich drauf guckt, sondern die Menschen waren dann halt in irgendeinem abgedunkelten Raum oder in irgendeinem Raum, wo eine Kamera oben drinne war. Und manchmal wurden sie durch die Kamera beobachtet und manchmal eben nicht. Und das sollten sie erfühlen, sozusagen.
Das gefühlte Anstarren. Okay, das klingt jetzt schon eher spooky, seltsam.
Genau, aber das ist genau häufig dieses Phänomen in der Parapsychologie, was sie untersucht. Also ich meine, das Gefühl des beobachtet werden, das kennt ja jeder von uns, typischerweise. Und die Parapsychologie sagt jetzt nicht, ah, okay, das ist irgendwas, was ich mit anderen Dingen erklären kann, sondern das ist ein wirklicher Effekt. Das heißt, hier kann ich wirklich auf physische Art und Weise kann ich hier etwas erfühlen, weil irgendwie meine Aura verändert wird durch den anderen oder es irgendwie noch einen Effekt gibt. Also die glaubt da wirklich dran, dass das ein tatsächlicher, physischer, messbarer Effekt ist. Und das haben diese auch genauso aufgesetzt. Das heißt, was man gemacht ist, man hat eben bei den Menschen, die, das nennt sich elektrodermale Aktivität, hat man gemessen. Das heißt im Wesentlichen den Leitfähigkeitswiderstand der Haut. Das heißt, wie gut die Haut eben Strom leiten kann. Und das verändert sich dann eben unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, wenn ich Schweiß absondere, dann messe ich das. Wenn die Haut sich zusammenzieht, dann verändert sich das Ganze. Das heißt, wenn ich unter Stress stehe oder wenn ich hier bestimmte Dinge wahrnehme, dann verändert sich tatsächlich dieser Leitfähigkeitsindex oder diese Leitfähigkeit. Und das hat man dann halt sich angeguckt, hat man gemessen und das haben beide Gruppen unabhängig voneinander. Also die hatten beide denselben Pool an Probanden, die haben dann zufälligerweise dann welche daraus ausgewählt. Dann hat jeder für sich dann eben so seine Experimente gemacht und die haben sie dann beide eben ausgewertet.
Und was kam dann heraus? Also ergebnistechnisch kann da ja eigentlich nichts herausgekommen sein.
Doch, da ist eigentlich was ziemlich Cooles rausgekommen. Und zwar ist es herausgekommen, dass eben Schlitz, die an Parapsychologie glaubt, dass sie einen sehr starken Effekt beobachtet hat. Und dass der Wiseman, der nicht an Parapsychologie glaubt, dass der eben keinen Effekt beobachtet. Also der Forscher, der an Parapsychologie glaubt, hat seine Parapsychologie bestätigt. Und derjenige, der nicht daran glaubt, der hat sie widerlegt.
Und das, obwohl man diese Studie hätte vorregistrieren können, ja, den Stichprobenumfang vorher ankündigen können, den P-Wert hätte vorher ankündigen können. Also da hätte man jetzt schon einen großen Teil der Qualitätssicherung, hätte man einen Haken hinten dran machen können und trotzdem kommen gegenteilige Ergebnisse raus.
Okay, also das kann ja eigentlich dann wissenschaftlich gar nicht sein, oder?
Richtig. Also was heißt, das kann sein, es ist ja passiert, das darf nicht sein. Und darf da muss man jetzt überlegen, wo ist das oder wo kommt das denn her? Und also die Ursachen, die können jetzt ja reinem Zufall zugrunde liegen. Also wenn man jetzt irgendwelche Erhebungen macht, ob man jetzt einen gezinkten Würfel vor sich hat oder nicht, ja, dann kann es sein, wenn man nicht oft genug wirft. Aber jetzt haben wir ja gesagt, das war hätte man auch vorregistrieren können. Hier ist es was anderes. Hier ist es einfach der Versuchsleitereffekt. Und der Versuchsleitereffekt, also natürlich gibt es auch den Fall, wo der Versuchsleiter betrügt. Jetzt unterstellen wir mal, dass das hier nicht der Fall war. Wir wissen aber, dass die Erwartungen der Versuchsleiterinnen, Leiter, dass die das Ergebnis stark beeinflusst. Deswegen macht man ja auch, wenn man irgendwelche Impfstudien macht, klebt man ja auch die Impfdosen ab, ne? Also da weiß weder der Impfling noch der Verimpfende, der die Verimpfende, wer jetzt das Medikament bekommt. Und wer die Kochsalzlösung bekommt, eben um genau diesen Versuchsleitereffekt zu vermeiden.
Wobei es hier, glaube ich, gar nicht so einfach ist, ob das jetzt wirklich der Versuchsleitereffekt war. Es kann sein, also man kann es nicht ausschließen. Ich glaube, die beiden Forscher haben sich danach einfach nicht einigen können. Und die Diskussion ist ganz interessant, weil es dann auch tatsächlich, weil beide dann darüber diskutieren, ob der jeweils andere nicht vielleicht tatsächlich betrogen hat. Also das steht dann halt, das steht tatsächlich in der Diskussion so ein Halbsätzen dazwischen, halt, wie Wissenschaftler das formulieren. Jetzt nicht direkt, der andere hat betrogen, sondern man kann es halt nicht ausschließen, dass die Daten manipuliert wurden. Und das ist dann schon sehr interessant, weil man merkt dann einfach, die sind dann schon so ein bisschen mit ihrem Latein am Ende und man kann es halt nicht wirklich auflösen. Und das kann dann eben auch genau der Versuchsleitereffekt gewesen sein, dass da irgendwie nochmal was rankommt. Aber das haben sie eigentlich diskutiert, aber man kann es ja trotzdem nicht ausschließen, nicht immer. Und das andere ist, ob es jetzt Betrug war, ja, weiß man halt auch nicht. Aber da gibt es ja auch noch andere Studien in diesem Bereich. Da gab es dann noch eine Studie von Bemet Al, der hat dann eben so eine Meta-Analyse zu Präkognition gemacht. Also er selber hat irgendwann sehr stark zu Präkognition geforscht. Das heißt, er hat geguckt, ob Menschen ein bestimmtes zufälliges Ereignis vorfühlen können. Also es kann Würfelwurf sein, das kann Münzwurf sein. Das heißt, das, was aus dem Münzwurf herauskommt, ob das jetzt Kopf oder Zahl ist, Und dann fragt man die Menschen halt vorher, was kommt da jetzt raus? Dann wirft man die Münze und dann sagt man, okay, du hast das richtig vorhergesagt, dann passt das. Und wir hatten eine sehr große Metastudie dazu gemacht, da waren auch viele von seinen Studien dabei, was schon ein kleines Problemchen sein könnte. Aber es war eine große Metastudie und die war prinzipiell sehr gut durchgeführt und nach allen Regeln der Kunst. Und die hat eben auch einen extrem starken Effekt gemessen. Mit einer relativ geringen Effektgröße, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, sehr starker Effekt mit einer relativ geringen Effektgröße. Was ich damit meine, ist, dass die Studie sehr signifikant war. Also, dass der Effekt, dieser kleine Effekt, dass er halt sehr sicher nachgewiesen wurde. Und zwar über jeden statistischen Zweifel erhaben. Und da sind wir wieder so ein bisschen, um dann nochmal die Schleife zurückzumachen. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Studien gefunden, die eigentlich prinzipiell sehr gute wissenschaftliche Methodiken haben. Und mit diesen wissenschaftlichen Methodiken in einem Bereich, wo wir sagen würden, da kann ja nichts mehr rauskommen, zumindest, ja, sag ich mal, interessante oder widersprüchliche Effekte finden, die man, wo man sagen würde, mit den Methoden sollte das eigentlich nicht passieren.
Lass uns noch eine dritte draufpacken von einer Studie, wo man, das haben wir in der Anmoderation, glaube ich, angesprochen, wo man Ratten erzählt hat, du bist eine sehr kluge Ratte. Ja, und einer Kontrollgruppe von Ratten hat man das nicht erzählt und ratet mal, welche Gruppe signifikant klüger war. Natürlich der Gruppe, der man erzählt hat, dass sie besonders klug war.
Genau, oder vielleicht auch nochmal eine Schleife zuzumachen. Und zwar, dass man hatte ursprünglich erst nochmal das mit Kindern gemacht. Das heißt, man hat Kindern, Lehrer haben Kinder dann erzählt, ihr seid besonders kluge Kinder. Und dann kam genau das auch dasselbe bei. Da glaubt man das ja noch eher, weil man sagt, okay, wenn man den Kindern einredet, dass sie klug sind, dann werden sie selbstbewusster, dann werden sie auch tatsächlich klüger. Und dann hat man diesen Sprung auf die Ratten gemacht und ja, da kam genau dasselbe bei raus.
Klingt jetzt alles sehr, sehr absurd.
Das ist auch absurd, ne? Also ja, das ist jetzt heute wirklich eine echte Kuriosität. Also zum einen ist das natürlich der Versuchsleitereffekt, ja? Also das kann man sich wirklich ganz salopp vorstellen. Wenn ich jetzt hier eine Münze werfe, ich zeige dir das Resultat nicht, ja, und ich glaube daran, dass du es kannst, dann könnte ich dich jetzt fragen, also sag mal, ist es Kopf oder nicht doch eher Zahl? Ja, so, wenn ich die Frage so stelle, wirst du sagen, ja, Zahl, es ist Zahl. So, und dann kommt genau das raus. Also muss ich natürlich irgendwie gucken, dass ich das vom Versuchsleiter unabhängig mache. Und dieser Versuchsleitereffekt ist jetzt eben ein weiterer Grund, warum solche Studien falsch positiv ausgehen. Und dann haben wir noch das Problem der falschen Kausalität. Wenn ich jetzt dir, ich bereite zwei verschiedene Smileys vor. Ja? Und du ziehst jetzt zufällig einen von beiden Smileys, den lachenden oder den weinenden. Und ich soll jetzt raten, welchen du gezogen hast. Und dazu bitte ich dich ganz fest an diesen Smiley zu denken. Und ja, wahrscheinlich würde rauskommen, dass ich das kann. Ja? Dass ich also häufiger als der Zufall es mir erlauben würde, den richtigen Smiley rate. Habe ich das dann geraten, weil ich Telepathie beherrsche? Nein, wahrscheinlich habe ich nur gelernt, irgendwelche Mikrogestiken in deinem Gesicht zu lesen. Ja, wie du darauf reagierst, dass man jetzt also, dass du ein Lachgesicht oder ein Trotzgesicht anschaust. Das wäre eine falsche Kausalität. Also die Studie wäre positiv. Aber was beweist die Studie dann? Beweist sie dann Telepathie oder beweist sie, dass ich ein sehr guter Mimikleser bin?
Und hier kann man nochmal so eine Schleife zu diesen ganzen Gedächtniskünstler, wie heißen die, diese ganzen Uri Geller und Co.s, diese Menschen, die dann halt eben sehr gut Gedanken lesen können. Also nicht Gedanken lesen, aber die sehr gut Mimiken interpretieren können, Verhaltensweise von Menschen sehr schnell und sehr intuitiv eben sehr gut lesen können. Das heißt, da gibt es auch tausende Effekte. Und das sieht man schon, das ist etwas, was sehr stark Wissenschaften betrifft, wo eben Menschen involviert sind, wo man Untersuchungen an Menschen macht, weil Menschen extrem komplex und auch sehr subtil auf diverse Einflüsse reagieren können. Und das alles rauszuschmeißen von vornherein ist wahnsinnig schwierig.
Wenn wir jetzt zurück auf Wissenschaft gehen, klingt das alles erstmal ja sehr negativ und wissenschaftlich eher problematisch. Wie kann man dann da überhaupt noch Wissenschaft vertrauen? Oder ab wann kann man denn dann Wissenschaft vertrauen?
Unter all der Qualitätssicherung, die wir jetzt angeführt haben, kommt eine, über die wir jetzt sprechen müssen, und die stellt dieses Vertrauen eigentlich her. Und das ist die wissenschaftliche Community an sich. Also wir haben jetzt gesehen, dass das zu formalisieren und die Methoden zu übertragen, das ist schwierig, eben weil man den Stichprobenumfang im Griff haben muss, man muss den Versuchsleitereffekt im Griff haben und. Ja, also das ist alles Qualitätssicherung im Vorfeld. Und eine ganz wichtige Sache ist die Wiederholbarkeit. Denn jetzt passiert Folgendes. Also irgendjemand hat irgendeine Entdeckung, die man so nicht auf dem Schirm hatte, die irgendwie neu ist. Dann schreibt er einen Artikel. Und noch bevor dieser Artikel in irgendeinem Journal erscheint oder auf irgendeiner Tagung diskutiert wird, gibt es ein Review über diesen Artikel. Schauen sich andere Wissenschaftler die Methoden an, stellen kritische Rückfragen. Und überhaupt erst, wenn diese erste Schwelle erreicht ist, ja, dann erst kann man das Ganze auf irgendeinem Journal, auf irgendeiner Tagung diskutieren. Und dann gibt es eben eine Diskussion. Dann stehen Leute auf und sagen, woher wissen Sie, dass da nicht irgendein Blockeffekt drin ist? Woher wissen Sie, dass Sie jetzt nicht zufällig diesen ersten Dünger auf einem überdurchschnittlich guten Feld aufgebracht haben und der deshalb also positiv und so weiter und so weiter. Also all das wird diskutiert. Dann wird überlegt, ob es noch andere Erklärmöglichkeiten gibt. Dann werden ähnliche Experimente aufgesetzt. Dann wird das Experiment genauso wiederholt und man versucht, ob man das nochmal reproduzieren kann. Das alles sieht man im Hintergrund nicht, ja? Diese Qualitätssicherung. Das ist ja sozusagen in der breiten Öffentlichkeit, kommen diese wissenschaftlichen Tagungen nicht an. Das Einzige, was in der breiten Öffentlichkeit ankommt, ist, wenn jemand vorschnell veröffentlicht. Und irgendein Journalistin greift das in der Zeitung auf.
Genau, und ein Punkt, den Sascha eben gerade schon angesprochen hat, diese Wiederholbarkeit. Das war auch eines der Probleme bei dieser Studie von BEM et al. Mit dieser Präkognition. Weil da waren sehr viele Studien von BEM selber mit drin. Und da kann man sich ja auch fragen, wenn ich eine Meta-Analyse mache, wo eben viele Studien von mir selber sind, dann hat das schon mal so ein gewisses Geschmäckle. Und man muss auch sagen, die Community da ist nicht sehr groß. Das heißt, da gibt es nicht sehr viele verschiedene Forscher, die eben da aus sehr vielen unterschiedlichen Richtungen kommen. Und man kann auch sagen, dass sie halt alle in eine gewisse Weise vorgeprägt sind mit ihrem Glauben an die Parapsychologie. Das heißt, das ist natürlich wieder auch ein Problem da drin.
Das und hätte ich nämlich jetzt auch angemerkt. Also ich denke mal, in der Parapsychologie gibt es ja auch eine Community, die dann zumindest mal für sich selbst gedenkt zu meinen, dass sie Dinge diskutiert und vielleicht sogar in Frage stellt. Ne? Also das genau, muss man der Community, das kann man denen ja nicht absprechen. Das wird es ja auch geben.
Nee, sehr wahrscheinlich wird es das geben. Also die werden auch da diskutieren, aber so die grundlegenden Fragen, ob sie daran glauben oder nicht, die ist bei denen schon beantwortet. Und das ist ja sozusagen das Problem, dass diese grundlegende Antwort schon gegeben ist. Und da müssen wir uns nochmal klar machen, dass in der wissenschaftlichen Praxis auch viel, viel mehr Vorwissen drinsteckt, als wir das gemeinhin eben gerne wahrhaben wollen. Also wissenschaftliche Praxis wird häufig so hingestellt, dass es alles sehr rational ist und dass die Methoden auch sehr stark formalisiert werden können und dass man formal da am Ende dann auch entscheiden kann, ob jetzt ein Ergebnis da ist oder nicht. Und das funktioniert auf diese Art und Weise nicht. Das heißt, ich kann nicht alles beliebig genau formalisieren. Ich kann gewisse Dinge formalisieren und dann kann ich sagen, okay, das passt jetzt schon und das ist jetzt besser als etwas anderes. Das heißt, wenn die Stichproben gewisse Eigenschaften haben, dann weiß ich, das ist besser als eine andere Studie. Aber es ist nicht über jeden Vorwissenseffekt erhaben. Das heißt, ich habe immer noch etwas drin, wie ich glaube, dass es eben medizinische Effekte gibt. Ich glaube daran, dass die medizinische Forschung in den letzten Jahren einen großen Effekt hat oder sehr gut war. Ich glaube, wenn ich weiß, dass es schon Impfstoffe gegen, keine Ahnung, Typhus, Pocken oder sonst irgendwas gibt, dann glaube ich auch, dass es Impfstoffe gegen andere Krankheiten geben kann. Das heißt, so dieser Kontext, der da immer mitschwingt, den zu formalisieren, das ist wahnsinnig schwierig. Das ist auch genau das, was Sascha eben gerade gesagt hat. So diese Community, die dann diskutiert, die dann eben Wiederholungen macht, die muss gesund sein. Das heißt, da müssen eben viele verschiedene Leute drin sein. Da müssen es auch sehr skeptische Leute geben, die aus allen Richtungen kommen. Es muss wissen, Experimente müssen halt aus auch in anderen Laboren wiederholt werden, mit anderen Versuchsobjekten, mit anderen Versuchsaufbauen. Und all das wirklich ganz streng zu formalisieren, das ist fast unmöglich. Und deswegen gab es auch in der Wissenschaft, das ist jetzt wieder die andere Seite der Medaille. Das heißt, in der Parapsychologie, daran glauben wir als Wissenschaftler nicht. Und die meisten anderen Wissenschaftler glauben auch nicht an die Parapsychologie. Auf der anderen Seite glauben wir aber an andere Wissenschaften. Und dieser Glauben an andere Wissenschaften, der kann teilweise begünstigen, dass wir bestimmte Forschung auch mal zu schnell durchwinken. Und das hat dann eben auch zu dieser sogenannten Replikationskrise geführt. Das heißt, man hat sich mal gerade sehr stark in der Psychologie und Psychiatrie angeschaut, was es da so an Studien gibt und hat dann versucht, die zu replizieren. Und man hat dann festgestellt, oh, wir können eigentlich nur einen sehr geringen Anteil von denen wiederholen. Und das ist tatsächlich die andere Seite der Medaille. Das heißt, wenn man zu viel glaubt oder zu sehr daran glaubt, dann neigt man dazu, die formalen Vorgaben dann auch teilweise ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen. Das heißt, man muss sich immer überlegen, das muss ein gesundes Maß sein. Also da muss dann auch die formalen Vorgaben müssen dann auch einfach stimmen und es muss auch darauf geachtet werden, dass die dann eben eingehalten werden. Da darf man dann nicht zu locker sein.
Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass die klassischen Wissenschaften daraus gelernt haben. Also man hat gemerkt, dass man, wenn man zu voreilig der ersten positiven Studie zu dem Thema vertraut, dass man dann in ein paar Monaten oder Jahren danach eine Rolle rückwärts machen muss. Also und dann seine Wunden lecken muss. Ja. Und du hast recht, es gibt natürlich auch in den etwas abgehobeneren Wissenschaften, der Skeptiker in mir wollte natürlich jetzt gerade eben schon Pseudowissenschaften sagen, ne? Natürlich gibt es auch da Communities, die das diskutieren. Und natürlich ist es so, wie Jochen gesagt hat, dass sowohl die harten als auch die, ich sag's jetzt trotzdem, Pseudowissenschaften, die gehen jeweils davon aus, dass sie recht haben. Ne? Das ist also zunächst mal eine symmetrische Situation. Aber es gibt ja trotzdem einen Grund, warum die eine Wissenschaft Fortschritte macht und der andere ja. Wissenschaftszweig auf der Stelle tritt. Und es ist unbestreitbar, dass die Psychologie, dass die Chemie, dass die medizinischen Wissenschaften, dass die alle voranschreiten, dass die alle Fortschritte machen. Vielleicht ist da auch manchmal ein Irrtum dabei, der dann korrigiert werden muss. Vielleicht tut der Irrtum auch manchmal weh. Aber wo ist denn der Fortschritt in der Parapsychologie gewesen die letzten 30 Jahre?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also man muss auch immer häufig dieses Große und Ganze betrachten. Deswegen jetzt vielleicht noch mal ein etwas politisch heikles Thema anzuspielen, diese Corona-Skeptiker, die wir haben, die dann der Medizin nicht vertrauen oder die diesen wissenschaftlichen Methoden dann auch teilweise einfach nicht vertrauen. Da müssen wir auch sagen, die misstrauen ja nicht nur diesen einzelnen Zweigen, sondern die stellen das komplette Glaubensgerüst in Frage. Das heißt, eigentlich stellen die Forschung an sich in Frage. Wenn ich die Forschung an sich in Frage stelle, dann muss ich mir auch überlegen, wie kann es dann sowas geben wie Handys, wie Halbleitertechnologien, wie irgendwelche physikalischen Dinge. Das basiert alles auf denselben wissenschaftlichen Grundprinzipien, die es da gibt. Und mein Handy kann ich nicht wegdiskutieren. Das funktioniert wunderbar, da sind Phänomene drin oder Effekte finden da drin statt, die kaum ein Laie wirklich nachvollziehen kann, die auch ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es einfach zu komplex ist. Und das ist halt, und das muss man sich halt immer überlegen, das große gesamte Bild. Das heißt, welche Community bewege ich und welche Fortschritte hat diese Community in den letzten Jahren gemacht? Wenn man sich das auch nochmal vor Augen hält, dann kann man schon sehr gut entscheiden, wie man mehr vertrauen sollte.
Was dann auch noch dazu kommt, ist, wenn jetzt heute jemand aus der parapsychologischen Community eine Studie macht und die ist zufällig positiv und da gibt es eine Zeitungsmeldung dazu, dann feiert der oder diejenige ein Fest. Während wenn heute jemand aus der harten klassischen Wissenschaft eine Studie macht und diese Studie wird in einer Fachzeitschrift veröffentlicht und irgendeine klassische Tageszeitung stolpert über diese Studie und veröffentlicht die Studie, schlägt das Autorenteam die Hände beim Kopf zusammen, weil sie sagt, oh mein Gott, bitte noch nicht veröffentlichen, das ist noch lange nicht durch, ja, da müssen wir noch diskutieren, wiederholen, reproduzieren und so weiter. Und das ist ein großer Unterschied, also ob jetzt wie stark der Einzelerfolg gefeiert wird und nicht kritisch hinterfragt wird.
Sehr gut. Okay, das ist jetzt auch mein Schlusswort, sage ich jetzt mal, bevor unsere Zuhörenden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil wir nicht mehr aufhören, über Parapsychologie zu reden. Aber hey, ihr wolltet Kuriositäten. Wir haben gesagt, wir geben euch Kuriositäten. Das war, glaube ich, mal eine Folge voller Kuriositäten. Beim nächsten Mal wird es dann wieder ein bisschen mehr um, ich nenne es jetzt mal, echte Statistik und Mathematik gehen. Also schaltet gerne beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es um weniger gruselige Kuriositäten gibt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Channel liked, wenn ihr uns teilt und falls euch selbst Statistiken auffallen, die in den Medien rumspuken. Und wenn ihr die entdeckt, dann gerne her damit. Dann versuchen wir, seriös aufzuklären. Ja, meldet euch dann gerne. Bis dahin, danke euch beiden wieder für diese Folge.
Sehr gerne.
Und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Tschüss und auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.